herzlich willkommen im Sneak Pod. Wir besprechen heute für euch den Film Terminator, bevor wir dann zu Drogen kommen. Mit mir hier aus der Zukunft, das ist Robert Krüger.
Guten Tag.
Und der alte Terminator, Christoph Keiner.
Ja, ich bin zurück und Stefan Liefbert entwickelt zu Hause Skynet, beziehungsweise das, was jetzt nicht mehr Skynet heißt, was jetzt Rollladennet heißt.
Ganz genau.
Dieses Ding wird die Welt schon 20 Mal.
Es sitzt in meinem Rollladenkasten und versucht mich auszusperren. Aber es ist nur semi-intelligent, weil es alle drei Tage ausfällt. Da muss ich es wieder reparieren, per Hand. Es kommt nicht wieder zurück.
Aber ich also schon konditioniert.
Aber was,
not so smart, oh.
Was irritierend ist, wenn die Boxen hier neben dem Fernseher an sind, dann macht er da irgendwas, dass es in den Boxen dauernd knallt, wenn der hoch oder runter fahren möchte und es nicht tut oder doch tut. Die reden schon miteinander. Ich weiß nicht.
Ja, genau. Weit der schon ist. Vernetzung. Ich hätte Angst an deiner Stelle.
Ja, genau.
Und diese Boxen, haben die irgendwie Bluetooth oder sowas? Oder Wi-Fi?
Nee, die können nichts. Die sind dumm.
Ach, schade. Die kriegen, das ist der nächste Hop gewesen, weißt du?
Hast du es gehört?
Ja, man hört's.
Das ist der andere Roller. Der ist aber relativ friedlich.
Du solltest unbedingt.
Aber der ist
eine
auch irgendwie
große,
so semi-automatisch oder was?
Der eine große Chips-Tüte kaufen und da deine Box rein tun. Hilft, stimmt.
Ja, ich hab zu beruhigen, nee, die Box ist echt ziemlich dumm. Ich hab, drauf steht auch noch die Ukulele. Ich glaube, das bringt das alles ein bisschen in Entspannung. Ja, doch. Da ist dann Zen am Ende wieder.
Zen?
Nur dieser Rollladen da hinten. Aber der Rest des Raums wird den beruhigen. So, weniger ruhig ging es bei Terminator Dark Fate rund. Christoph, worum ging's?
Es ging grundsätzlich um genau das gleiche wie in Terminator 2. Nur jetzt in einer alternativen Realität. Denn.
Nee, das stimmt nicht.
Naja, doch, ein bisschen schon. Die anderen Terminator-Filme. Vor allem in der zweite, ich glaube, die anderen, die danach wurden gar nicht berücksichtigt. Ach, ich weiß jetzt nicht.
Die haben sie ignoriert.
Die haben dafür gesorgt, dass sich das schon alles ein bisschen anders entwickelt hat und dass Skynet zum Beispiel nicht entstanden ist. Im Endeffekt ist es doch entstanden, aber es heißt jetzt anders. Und ja, storymäßig ist tatsächlich ziemlich ähnlich wie der zweite Teil oder der Terminator 2 eben, aber jetzt andere Figuren. Es gibt eine junge Mexikanerin, und die von einem Terminator gejagt wird, der zwar nicht, wie hieß der, T-1000, oder? Der damals, dieser Formwandler Terminator.
Ja, hieß der so? Ich glaube.
Und der heißt jetzt zwar nicht so, aber der sieht im Endeffekt genauso aus, nur dass er nicht silbern ist, sondern schwarz, aber er hat exakt die gleichen Fähigkeiten. Und sie wird beschützt von einer Frau, die auch aus der Zukunft eben zu ihr geschickt wurde, ähnlich wie im ersten Teil. Und ja, die kämpfen sich erst so ein bisschen durch Mexiko oder flüchten im Endeffekt und irgendwann kommt ihnen zur Seite dann Sarah Connor und auch Arnold Schwarzenegger, beziehungsweise irgendeine Form von Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Also im Endeffekt der T-800 ist es, glaube ich, ne?
Ja.
T-500?
T-800.
Und ja, und dann versuchen die halt, sich nicht den Arsch aufreißen zu lassen von diesem T-1000 Respawn und den halt auszuschalten. Ja, das ist es.
Ja.
Oder habe ich noch was vergessen? Eigentlich nicht so groß. Halt die üblichen Verwicklungen mit Zeitparadoxon und so, aber ist ja nichts Neues eigentlich. Also auch gar nicht so große Verwicklungen. Also jetzt nicht so wie bei Genesis.
I Can Dance?
Genesis. Entschuldigung. Nicht I Can Dance. Genesis. Terminator Genesis.
Ach so.
Ja. Das war, glaube ich, der letzte.
Der Gag war trotzdem okay.
Ich war in den 80ern festgehalten.
Ja, nee, alles okay. Zu diesem Flüssigmetall-Heini möchte ich direkt einsteigen. Also er kann ja schon noch was mehr. Er kann sich nämlich von seinem Skelett, er hat irgendwie ein Skelett innen drin, was ja der T-1000 nicht hatte. Und er kann sich von dem separieren und dann ist er zwei. Also das ist total sinnlos irgendwie. Also so.
Das Skelett ist allerdings cool, aber auch irgendwie so halbflüssig oder so, gell? Oder so.
Das kann sich irgendwie flüssig machen.
Fähigkeiten.
Ja.
Also er kann sich irgendwie in zwei teilen im Endeffekt. Und der eine sieht dann wie Fleisch aus und der andere sieht wie Skelett aus. Und dann fügt er sich wieder so zusammen. Ja, das sieht cool aus, keine Frage.
Das sieht mega cool aus. Ich hab
total Spaß. Also in cool aussehen kann dieser Film einiges, aber so
richtig
Sinn
halt,
ergeben,
genau, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit vergangen ist seit Terminator 2, das ist ja, wie lange, wann war 25 das?
25 Jahre.
Genau.
Ja. 25 Jahre.
Wenn das die einzige Innovation ist, oh Gott. Also das ist halt wirklich, ja.
Ja, vor allem, wenn man die gleiche Story ähnlich wiedererzählt.
Die Story war ja schon extrem gleich, oder? Oder kam mir das nur so vor?
Das ist...
Ich konnte mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ich hatte aber das
die erste
Gefühl,
Hälfte,
den Film schon mal gesehen zu haben. Also weißt du so.
Soll's gehen bei dir.
Ja, gut. Nicht so extrem wie das schon mal. Aber es war so, warte mal, das ist doch jetzt, das, irgendwie kennst du das schon. Mhm. Für mich fühlte sich das so an, als sei jemand losgezogen und wollte Terminator Fanservice machen. Wir erzählen euch die Geschichte, die ihr kennt, nochmal in modernen, mit ähnlichen Leuten. Wir lassen Sarah Connor wieder auftauchen, wir lassen Annie wieder auftauchen. Wir haben noch zwei weibliche Helden. Wir haben einen Bösen, der irgendwie coole Moves kann, aber doch irgendwie auch so ähnlich ist wie das, was ihr schon mochtet. Und
wir haben Arturito aus Haus des Geldes. Stirbt allerdings ziemlich schnell. Heißt der nicht Arturito?
Also den gab es ja, aber...
Ja, der ist der Vater von ihr, von der Mexikanerin. Ich muss sagen, der Fanservice funktioniert für mich schon. Also sowohl Arnie als auch Linda Hamilton. Ich finde die Rollen mega. Also es macht mir Spaß. Ich finde es schön, wie sie aussehen. Also beide sehen in angenehmer Weise gealtert aus. Also gerade Linda Hamilton, haben sie nicht irgendwie mit Botox oder weiß der Teufel was irgendwie irgendwas Unwürdiges gemacht, sondern die sieht halt alt aus, aber sieht richtig gut aus und kernig und...
Super. Auch die Rolle, die sie spielt, dieses Kämpfen, genau, das passt genau zu
diesem abgefuckte Look. Man nimmt der einfach ab, dass die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre einfach gekämpft hat.
Und gesoffen, und, das sagt sie ja.
Und was?
Und gesoffen. I kill Terminators and I drink until I pass out.
Genau, also man nimmt ja ab, dass die halt gebrochen ist, was ja im Terminator 2 auch schon, ja, im Endeffekt angedeutet wurde oder anerzählt wurde, dass der war die in der Irrenanstalt und so, und aber als sie dann da rauskam, war sie ja im Endeffekt von 0 auf 100 eigentlich gesund, ja, und hat dann eben mit dem Terminator zusammen ihr Kind aufgezogen, was ja wahnsinnig berührend war und auch einen gewissen Tiefgang hatte, und auch dieser Tiefgang wird ja wieder versucht hier, aber das finde ich, war nicht so gelungen. Aber was soll ich zu ihr noch sagen? Und die Figur ist aber eben glaubhaft weitererzählt. Also man merkt ja halt an, dass die eben 20 Jahre noch auf dem Buckel hat. Und das bringt die halt knorrig und so rüber. Zum Teil auch ein bisschen überzeichnet, ja, aber ich fand das gut. Also mir hat das gut gefallen, wie sie dargestellt und auch wie er dargestellt ist.
Da würde ich mich anschließen. Der Film funktioniert, wenn man die bisherigen 3 und 4 Terminators einfach mal komplett ignorieren würde. Wenn man jetzt nur den als Fortsetzung oder als Reboot oder als was auch immer vom Zweier sehen würde und würde mal diesen Genesis und wie der andere Rotzer hieß, habe ich sogar schon vergessen, rauslassen. Selection. Genau, dann ist es...
Und zwar noch eine. Ich weiß, der dritte, wie hieß denn der dritte? Terminator 3? Keine Ahnung.
Ja, mit der Terminatrix.
Mit Claire Danes, genau, und Terminatrix, ja.
Egal, also was ich sagen will ist, das ist so ein bisschen dieser Force Awakens Ding, ja, so wir machen einfach das gleiche nochmal rebooten sozusagen, nehmen den alten Film als Vorlage, ändern da so ein paar Sachen dran, aber also mit denselben Figuren viel, viel später, aber wir erzählen nochmal dieselbe Plotline nach und machen da einen Haufen Fanservice rein. Und das funktioniert schon irgendwie, allerdings nur so ungefähr bis zur Mitte des Films, dann kommt irgendwo dieser Punkt, wenn sie dann beschließen, dass sie ihn jetzt dann fertig machen wollen, so ungefähr ab dem Moment, wo sie aus diesem Flugzeug fallen, oder wo das Flugzeug anfängt, kaputt zu gehen. Ab da ist es einfach nur noch so Crash, Boom, Bang und es wird alles belanglos. Also so ging mir das wieder mal. Weil dann, da fallen auch die Special Effects so ein bisschen auseinander. Da funktionieren sie nicht mehr so hundertprozentig, weil man viel zu oft sieht, dass es alles CGI ist. Und ab da wird es auch ein bisschen egal.
Ja, das fand ich aber auch grundsätzlich, dieses bisschen egale, weil also er ist halt, was die Story-Tiefe angeht, tritt er halt wieder zurück. Die letzten Filme haben da ja unheimlich, also gerade Genesis hat ja unheimlich viel Verwicklung versucht. Das macht er jetzt gar nicht mehr. Er ist der ganz banale, wieder Einser, wieder Zweier, so Monster-Movie. Ein Monster verfolgt sie und sie versuchen es zu erledigen, bevor es sie erledigt. Ganz banal. So eigentlich können wir sagen, schön reduziert auf das Wesentliche. Aber Terminator 2 war eben ein bisschen mehr. Nicht? Terminator 2 hat ja eben diese Komponente mit was sie ja einmal sagt, der beste Vater für meinen Sohn war am Ende eine Maschine, die keine Gefühle hat. Das war ja unheimlich berührend und tief. Und das versucht er ja jetzt wieder, wird ja so eine Familiengeschichte erzählt von Arnie, wo ich auch dachte so, oh, das ist halt jetzt so mit der Brechstange, da eine ähnliche Geschichte oder eine ähnlich tiefe Geschichte erzählt. Und das funktioniert halt nicht. Und es war dann insgesamt, wie du sagst, ich weiß nicht, ob es daran liegt, was passiert oder einfach, weil man dann dieser Sache überdrüssig ist ab einem bestimmten Zeitpunkt. Mir ging es auch so, dass ich dann relativ bald so, also nach einer halben, dreiviertel Stunde so, dachte so, boah, ja, das ist halt einfach nur der alte Wein in neuen Schläuchen, gell? Und es berührt mich nicht richtig. Es ist nicht so, ja, weiß auch nicht. Es fehlt irgendwie was. Es war ein bisschen bemüht.
Vor allen Dingen war dieser Bösewicht, jetzt mal unabhängig von seinen Terminator-mäßigen Fähigkeiten, ich fand diesen Schauspieler auch total, ja, also der war,
gell?
Nein, Robert Patrick hat das
wieder alt.
Nee, fand ich überhaupt nicht. Der hier war viel zu charming und hat gegrinst und war freundlich, wenn er sein wollte.
Ja, das war seine,
mit den Leuten geredet und so.
Das hatte der,
das hat ihm die Creepiness genommen. Robert Patrick mit seinen eigenartigen Bewegungen und seinen eigenartigen Blicken und so, der hat den so zum Fürchten gemacht. Und das hier so, ja, mal Quatsch da, mal bla, so, also klar.
Ja, der hat sogar so Scherze
sagen,
gemacht und so, gell?
Genau, ja. Und das nimmt ihm halt dieses Bedrohliche irgendwie auf eine Art im Vergleich zu der alten Version.
Ja, fandst du, nee, das fand ich jetzt gar nicht mehr so. Stefan, wie fandst du das?
Wenn du mir erzählt hättest, war der gleiche Schauspieler, hätte ich dir sogar fast geglaubt. Nein, nicht ganz. also ich fand den schon bedrohlich.
Der war halt auch übermächtig. Also.
Genau, der war eigentlich zu stark. Aber ja.
Der hat auch Sachen gewusst, die er nicht wissen konnte, aber ist egal. Also.
Stimmt, ja.
Der ist immer an Stellen aufgetaucht, wo vergessen wurde, uns den Clou zu geben. Oder einmal zum Beispiel, wo sie da irgendwie nach Laredo fahren. Da fahren sie mit diesem Zug und der Zug fährt da gar nicht hin. Also die steigen ja vorher von dem Zug aus und schlagen sich dann zu Fuß weiter durch. Aber er guckt und weiß exakt genau, wo sie hinwollen, obwohl er sie nur an dem Abfahrtsbahnhof sieht. Dann,
ja, das stimmt.
Also ganz eigenartige Sachen, und es gibt noch ein, zwei mehr so Dinger, aber taucht dann einfach irgendwo auf und dann so, ah ja, okay, alles klar. Ist er jetzt da, weiß das von was auch immer.
Irgendwie hat mich das gar nicht so rausgeworfen. Ich war so in diesem Film drin, diese Action, diese Geschichte, die ich kann. Ich habe jetzt nochmal überlegt, ich glaube, ich habe den Film zum letzten Mal 1995 gesehen, in Saas Fee, also abends irgendwie, als übers Osterwochenende war ich zum Skifahren dort. Und da hat irgendeiner von den Privatsendern das an Ostern gezeigt. Das weiß ich noch. Da habe ich ihn bewusst gesehen das letzte Mal. Also ist schon.
Ich glaube, ich muss den mal wieder schauen.
Wirklich lange her. Vielleicht, ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, vielleicht soll ich den doch nochmal nochmal angucken, jetzt auch gerade im Vergleich zu dem, den wir jetzt hier vor uns haben, ob die Geschichte wirklich so gleich ist, wie ich das in meiner Erinnerung hatte. Aber ich muss sagen, ich war durchweg gut unterhalten. Ich fand insbesondere die drei Heldinnen ziemlich gut. Also irgendwie, die haben auch gut, also auch mit Arnold Schwarzenegger dann zusammen, haben die irgendwie so gut zusammengespielt. Ich fand da war so eine gute Stimmung.
Ja, das stimmt.
Bei den dreien. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja, das funktioniert schon. Aber ist es nicht erstaunlich, wenn du Cyberdyne Systems killst und Skynet nie erwacht und
das am Ende gleich rauskommt?
Was ich am Anfang meinte, es ist keine alternative Zeitlinie, sondern es ignoriert einfach nur diese anderen Filme, alles was nach 2 Original kam und macht von dort aus aber sehr konsequent weiter eigentlich. Also genau. Wir sind in derselben Zeitlinie wie T1 und T2.
Genau.
Vielleicht nicht in der anderen, die man uns aufgemacht hat vorher.
Durch die Geschehnisse
und löscht,
ist eben was anderes entstanden, ne?
Ist genau, halt durch die Sky Geschehnisse ist was anderes entstanden. Und dann ist Skynet nicht entstanden, sondern Legion. Und
was
Legion
dasselbe ist.
Er schafft dann Terminators. Und die sind quasi, die sehen auch genauso aus. Die haben auch dieselben leuchtenden roten Augen und so. Das ist wirklich, die bauen ja, exakt genau dasselbe Ding. Und du denkst dir so,
komisch.
Das ist,
die haben nur einen anderen Namen.
Das ist Chaos theoretisch doch einiges im Argen.
Ja, allerdings. Ja gut, es scheint zwingend folgerichtig zu sein, dass genau das passiert. Es ist nur die Frage, wie es genannt wird.
Ja, da kommt dann halt der Rev 9 raus. Aber schön fand ich die Szene, wo sich die beiden, wo sich diese Enhanced Grace, wie sie heißt, mit dem T-800 begegneten, dieser Unterhaltung, ne? Cyberdyne Systems, T-800, may I ask what you are? No. Fertig. So, das war eine sehr schöne Unterhaltung. So, man konnte so erwarten, dass sie jetzt gleich so abnörden, was sie irgendwie aus zwei unterschiedlichen Zeitlinien, krasse Terminator, no. Das Gespräch beendet. Also, danke, den fand ich gut.
Ja, und es ist wahrscheinlich lustiger, oder erzählt mehr, als wenn sie abgenerdet werden.
Ja, klar.
Und irgendwelche wilden Storys erfunden hätten. Also fand ich gut. Es waren noch so ein paar kleine Scherze, wenn er an der Brille vorbeiläuft, wenn eben nicht er, sondern irgendjemand anders sagt, I'll be back. Und
ja, er sagt ja, I'm not gonna be back oder so ähnlich.
Ja, genau.
Ja, super. Ja, war halt Fanservice, wie der Bob gesagt hat. Stimmt schon. War von vorne bis hinten Fanservice.
Ja, aber nicht ganz schlecht, oder? Darauf können wir uns einigen. Also ich glaube, ja, wenn ich jetzt sortieren müsste, würde ich sagen, Stefan, höchste Punktzahl, ich in der Mitte, Christoph die niedrigste, irgendwie so. Aber irgendwie hat da schon was Spaß gemacht dran.
Ja, hat schon. Also
mir total.
Ja, Spaß gemacht hat er. Keine Frage. Und es war einfach schön, die Figuren mal wieder zu sehen und wie sie aussehen und wie sie agieren und wie sie sind. Das war sehr stimmig. Also ja, und am Ende war es halt Terminator 2 in der heutigen Optik. Also Terminator 2 war einer meiner absoluten Lieblingsfilme, immer, oder was heißt immer, so als Jugendlicher und dann junger Erwachsener. Was nicht bedeutet, dass ich ihn wahnsinnig oft gesehen habe. Ich habe den vielleicht 2, wenn es hochkommt, 3-mal gesehen. Ich müsste ihn jetzt mal schauen, mal gucken, wie gut er gealtert ist. Ich habe nämlich, wir besprechen gleich noch einen anderen Film, der auch einer meiner Lieblingsfilme meiner Jugend war. Mal gucken, wie gut der gealtert ist. Ich glaube aber, Terminator 2 ist gut gealtert. Ich habe so das Gefühl.
Also bei mir ist noch nicht ganz so lange her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Lass es vielleicht 4, 5 Jahre sein. Und ich habe den immer noch gut in Erinnerung. Also der macht nach wie vor Spaß. Ich hatte hier kurz die Fernbedienung in der Hand bei dieser Verfolgungsjagd am Anfang mit dem LKW, wo der böse Terminator den LKW fährt. Da dachte ich, wenn er jetzt gleich durch ein Brückengeländer durchfährt und da runterspringt in so einen Drainage-Kanal, dann schmeiße ich die Fernbedienung aus dem Fenster und gehe ins Bett. Aber das hat er zum Glück nicht gemacht. Ganz so direkt haben sie es doch nicht geklont. Aber schon. Also manche Szenen waren auch so, die Abläufe waren auch schon sehr nah dran. Also Das hat dann irgendwann aufgehört.
Gut.
Ja, wollen wir Punkte dran machen?
Möchtet ihr mal Punkte dran werfen?
Christoph, fang mal an. Du machst wahrscheinlich die kleinste Zahl, dann machen wir aufsteigend.
Ja, also ich fand insgesamt war es einfach, es war so ein bisschen, es war zwar schön wieder anzuschauen, aber es war eigentlich ein überflüssiger Film und der so ein bisschen am Ziel vorbeischießt und deswegen Top-Punkte sind für mich nicht drin, also 6,5 Punkte gebe ich. Gut gemeinte 6,5 Punkte. Der Film war nicht doll, aber ich mochte ihn. Deswegen ist er nicht schlecht, aber 7 Punkte ist für mich schon eigentlich schon ein guter Film eigentlich. Und ein guter Film ist es eigentlich nicht. Also 6,5, vielleicht 7. So 6,5 bis 7.
6,75.
Okay. Also ich kann da nicht drüber. Also ich wollte jetzt eigentlich irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass ich ihn besser bewerten würde als du, aber dann muss ich auch nur 6,5 geben, weil das würde ihn in unfaire Regionen heben, wo er nicht hingehört. Mhm. Ich würde auch sagen, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, an unseren Hörern und Hörerinnen, die den ersten, also diesen T2, die Vorlage zu dem hier, noch nicht gesehen haben, dann um Gottes Willen nicht Dark Fate gucken und T2 auslassen, sondern wenn nur einen von beiden, dann bitte T2 gucken und das Ding hier
auslassen. Auch wenn ihr wieder Stefan seid und immer das Neueste schauen müsst.
Ja. Ja, oder jetzt irgendwie der Meinung seid, dass es jetzt aus aktuellen Gründen wichtig wäre, dass man die Version mit den Frauen guckt. No. Also nichts gegen die
Frauen. Ja, man versteht auch ganz vieles gar nicht. Oder vieles macht einem dann gar nicht so viel Spaß, wie es uns Spaß gemacht hat in diesem Film hier. Also vieles ist halt einfach auf den zweiten bezogen.
Ja, ein Stück weit sicherlich wird das auch dazu kommen, das ist schwer zu beurteilen, wenn man den zweiten so gut kennt, dass man das nicht, das kann man das ja auch nicht mehr wegdenken so richtig. Aber also wenn man einen von beiden, weil das ist ja schon irgendwie ein Remake und wenn man sich jetzt denkt, da gucke ich das Remake, das Original kann ich mir sparen, das ist alter Käse mit schlechter CGI. No, bitte dann den ersten gucken. Ja.
Stefan?
Ich gebe 7,5. Ich hatte viel Spaß. Wow.
Ja, Bob, jetzt bist du der Schlechteste.
Nee, wir sind gleich.
Du hast 6,5, ich habe 6,75 gegeben.
Ach so.
Punkte. Okay. Wo wir gerade bei 0,25% sind, bringt uns das doch direkt zur Droge.
Meins hat 48%.
Bourbon?
Nee, kein Bourbon. Ich habe was Neues mir gekauft, das muss ich jetzt mal aufmachen. Oh. Habe ich vor einem Jahr mal probiert in einem Tasting und fand ich damals sehr gut und ich weiß bis heute nicht, ob es nur daran lag, dass es mich an meine Hochzeitsreise zurückerinnert hat, weil es nämlich ein Rum ist von der Transcontinental Rum Line und zwar der Fidschi Rum, Fidschi 2014. Aha. Und es heißt nicht, dass ich ihn auf der Hochzeitsreise getrunken hätte, aber ich war halt auf Fidschi.
Ja, das sind ja schon große Erinnerungen. Riecht
einfach so toll.
Muss ich unbedingt probieren, das nächste Mal, wenn ich bei dir bin. Ich bin gespannt. Mm,
ja, mach das.
Bob, was trinkst du? Nein, Christoph, was trinkt der Bob? Der Christoph hat ja gesagt.
Ich habe den Artikel nämlich schon angelegt, weil ich gestern Zeit hatte, weil wir eigentlich gestern aufnehmen wollten, der Stefan dann aber nicht konnte. Und deswegen habe ich schon mal einen Artikel angelegt und habe da auch reingeschrieben, was wir trinken. Und bei mir wusste ich ja, dass ich Fidschi rumtrinke und der Bob trinkt Bier.
Falsch.
Ich mache den Artikel nochmal dann.
Eine Flasche Portobello Road Gin auf und werde daraus jetzt einen Martini machen.
Ach.
Steht noch Noli Prat und ein Grapefruit-Bitter in diesem Fall. Und daraus baue ich mir jetzt einen schönen, sagen wir mal 1,5 oder so. Schön auf 6 Eiswürfel hier. Das dauert jetzt einen Augenblick. Stefan, was gibt's bei dir?
Christoph, was trinke ich?
Stefan, bei dir dachte ich eigentlich, dass du einen Manhattan trinkst. Ich habe es dann aber nochmal geändert in Negroni.
Gut, ich trinke Americano, das ist ja nah genug dran.
Ganz nah.
das kann man fast stehen lassen.
Ja,
ich bin immer noch ein bisschen angeschossen von gestern. Und dann habe ich mir gedacht, lässt den Gin weg, ersetzt ihn durch Wasser. Und ja, einen kleinen Americano. Sehr lecker. Fuck, was ist denn hier los? Ich blute wie ein Schwein.
Was? Glückwunsch. Woraus? Woher?
Am Bein. Ich habe mir irgendein Grind am Bein aufgekratzt. Und es blutet so stark, dass ich jetzt einen Tropfen auf den Teppich gemacht habe. Aber gut, ich bin im Keller, ist egal. Aber naja.
Ja, das ist ein gutes Studio.
Bluten, hoffe ich. Das ist ein gutes Studio, genau. Das hat sich übrigens verändert schon wieder.
Ja?
Sieht anders aus. Soll ich mal ein Bild machen und hier bei Instagram verdursten oder verwursten?
Mach ich gleich. Verdursten. Verdurste mal mit dem Bild bei Instagram.
Ja, aber das mach gleich. Du bist jetzt erst nochmal dran.
Oh Gott, ich bin dran?
Ja, du bist dran. Du hast nämlich Highlander geschaut, wie du ja eben schon angedroht hast bei deiner wir gucken mal alte Filme. Wie war's?
Entzaubernd.
Ich habe keinen Strainer.
Dann nimm die Finger.
Ist egal. Nimm die Finger, gieß es dir durch die Hand. Gieß dir den Martini durch die Hand. Ja, entzaubernd war es leider. Also erstmal, wie ich dazu kam, und zwar einmal durch Old Guard. Wir haben ja vor, ich glaube, 4 Wochen oder so Old Guard geschaut. Und da sagte ich ja schon, man müsste mal Highlander schauen. Und jetzt waren wir im Urlaub und hatten keine Lust, die ganze Zeit Lady Baby zu hören im Auto und haben deswegen auch so ein bisschen durch so geschaffelt. Und in diesem Mixtape, was ich dabei hatte auf meinem Stick, war auch das Flash Gordon Album von Queen drauf. Und wir haben festgestellt, dass der Lucius, er sagt in letzter Zeit häufig, dass er die Ärzte hören will. Und wir versuchen da mal so ein bisschen darum herumzuschiffen, weil wir festgestellt haben, dass die Ärzte zwar eine tolle Band sind, also die beste Band der Welt, aber nicht so wahnsinnig jugendfrei. Also ist tatsächlich schwierig.
Versteht.
Ja, genau. Ist tatsächlich schwierig, das einen 5-Jährigen hören zu lassen. Also jedenfalls ein Großteil ihrer. Also
woher kennt er das denn dann?
War halt auch im Mix, gell? War halt auch mal ein Ärzte- oder ein Faring-Urlaub-Lied war, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, jetzt im Urlaub haben wir festgestellt, dass er, wenn er sagt, er möchte die Ärzte hören, gar nicht die Ärzte meinte, sondern Queen. Da hatte er irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal gefragt, so, was ist das? Und wir hatten gesagt, die Ärzte und waren irgendwie noch beim Lied davor oder bei dem, ich weiß nicht, ja. Also auf jeden Fall war das ein Missverständnis. Er meinte immer Queen, er wollte immer Queen hören. Was natürlich viel besser ist für einen 5-Jährigen.
Ja, hervorragend.
Und insbesondere meinte er das Flash Gordon Album, was ich natürlich, da rennt er bei mir ja offene Türen ein, gell?
Oh. Das finde ich ein bisschen anstrengend, also schon cool, aber irgendwie auch anstrengend.
Ja, ah.
Haben wir das nicht in irgendeinem Urlaub mal gehört? Nee, da haben wir nur einen ganzen
ja, Queen. Da habt ihr mich die ganze Zeit damit gequält. Da haben wir auch Flash Gordon, ja.
Das war super. Und das vergisst man halt nie wieder, weil das so eingängig ist. Also, naja. Und was dann auch noch passend war, war, dass ich im Sanitärgebäude von dem Campingplatz, wo wir waren, lag eine Zeitschrift, wo ein großer Artikel über Flash Gordon, über den Film drin war, weil der nämlich irgendwie 25 Jahre alt, oder 30 Jahre, 40, nee, 40 Jahre, oder? Fuck, ich weiß es nicht.
Ja, sowas.
35
Jahre. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie das jetzt zu Highlander zu
ja. Kirkwall. Ja, aber Queen ist doch im Soundtrack von Highlander drauf.
Ja, genau. Ich glaube, 40 Jahre alt ist
40 Jahre von 1980
ja, ist der. Genau. Und was ein grandios beschissener Film ist, aber grandiose Musik hat. Und deswegen hören wir jetzt vermehrt Queen. Und so habe ich jetzt einen Haufen Queen-Alben auf meinen Stick mit drauf geprügelt und so auch A Kind of Magic. Und jedes Mal, wenn dann ein Lied von der Platte A Kind of Magic kommt, denke ich mir, ah, Highlander, wolltest du ja auch mal wieder schauen. Denn A Kind of Magic ist der Soundtrack von Highlander. Also Queen hat ja zweimal einen Soundtrack gemacht, für Flash Gordon und für Highlander. Highlander, wer das von unseren jungen Hörern nicht wissen sollte, war einer der ganz großen Schlachten, Schwertkampf, Schlamm- und Lederfilme der 80er Jahre. Also das, was in unserer Zeit so Game of Thrones ist, ich meine, klar, heutzutage macht man sowas halt in Serien, war damals Highlander und dann später Braveheart und Gladiator im Endeffekt. Das waren so, oder? Habe ich was vergessen? Ich glaube, das waren so die drei großen, ja? Der 80er und frühen 90er Jahre. Ja, wenn es keine Kevin Costner Filme sein sollten. Die es auch gab, natürlich. Ja, und Highlander war einer meiner Lieblingsfilme, weil es war halt ein großes Schwertkampf-Knallbumm. Und jetzt haben wir die Tage, also jetzt, wo wir wieder zurück waren, hat die Theresa.
Ich höre ihn nicht mehr. Das heißt,
ich höre ihn auch nicht mehr.
Unsere Hörer hören ihn auch nicht mehr. Denn Christoph nimmt sich nicht selber mit auf. Er ist auch einfach rausgeflogen. Nee. Ich rufe ihn einfach nochmal an. Dann kommt er wieder.
Mach das mal. Ich gucke derweil so Christopher Lambert und Sean Connery Fotos in der IMDb.
Da ist er wieder. Du warst irgendwie weg.
Ja, ich weiß nicht genau, wo ich hängen geblieben bin. Auf jeden Fall, Highlander war einer meiner Lieblingsfilme. War halt so ein großes, ja, Schwertkampf-Ding. Ist halt für so einen Jugendlichen auch, ja, ist halt irgend so ein Ding eventuell. Und ich habe jetzt Theresa hat einen neuen Unterschrank für unseren Fernseher gekauft und da haben wir ein bisschen aufgeräumt und da ist mir die Highlander-DVD in die Hände gefallen. Und da dachte ich, also gut, jetzt muss ich ihn schauen. Also es sind einfach zu viele Omen, die darauf hindeuten, dass ich Highlander schauen soll. Und ja, haben wir vorgestern gemacht. Die Theresa ist nach 10 Minuten eingeschlafen. Ich habe sie dann geweckt, leicht verärgert. Sie ist dann noch ein paar Mal eingeschlafen. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Also es hat sie offensichtlich nicht wahnsinnig interessiert. Und ich muss dann auch sagen, zunehmend war ich dann ganz froh, dass sie schläft, weil es schon ein echt peinlicher Film ist. Der ist einfach, ich will nicht, ja, ich bemühe das zu häufig mit dem zu gut altern, gut oder schlecht altern, der ist nicht so wahnsinnig gut gealtert. Der ist halt ein 80er-Jahre-Film, ne? Also, und er ist halt auch in einer gewissen Form Michael Bayisch. Ist halt so übertriebenes Knallbumm immer. Also, wenn die halt miteinander kämpfen, die sind ja Unsterbliche, die gegeneinander antreten müssen und sich gegenseitig abschlachten, indem sie sich enthaupten. Und am Ende bleibt einer übrig und der bekommt dann so eine göttliche Wahrnehmung. Der spürt dann alle Menschen auf der Welt gleichzeitig und ja, es hat sowas Metaphysisches noch. Und diese göttliche Gabe, die wird dann immer weitergegeben. Wenn man den anderen enthauptet, dann kriegt man praktisch ein bisschen dazu und so. Ne? Und wenn die miteinander kämpfen, dann wird immer alles um sie herum in Schutt und Asche gelegt. Also die berühmte Szene, wo Sean Connery stirbt zum Beispiel, wird die, so ein alter Turm in den Highlands völlig zerlegt und es sieht halt so dermaßen nach Pappmaché-Felsen. Das ist furchtbar. Ja, also die schlagen mit einem Schwert gegen so eine meterdicke Mauer und die Mauer bricht halt nicht, also heutzutage, ich habe da manchmal so gedacht, so wie würde es aussehen, so von Marvel, wenn Thor mit Mjölnir da dagegen schlagen würde, ja, dann würde es irgendwie pompös zusammenbrechen oder so, ja. Nee, hier nicht. Die schlagen mit dem Schwert dagegen und die Mauer explodiert, aber ihnen entgegen. Ja, also ihnen fliegen die Steine um die Ohren. Und dann so, hä? Was für eine Physik? Ja, wie? Und natürlich dann auch immer Blitzen und blauen, keine Ahnung, also es ist ganz schlimm und die Steine fliegen, sehen halt auch aus wie Pappmaché. Es sind halt auch Pappmaché.
Ja, und das Kostüm von Sean Connery mit dem V und der sieht überhaupt aus wie Liberace. Also es ist
ja, total. Aber das ist sogar noch ganz gut, weil da denken wir hier, okay, das ist halt auch, das war auch in den 80ern, sollte das schon übertrieben wirken. Viel schlimmer sind die Kostüme vom Highlander in der sogenannten Jetztzeit, also 1986. Weil der sieht halt aus wie in den 80ern, ja. Und das ist halt verflucht albern, wenn man das heute anschaut. Und auch seine Wohnung. Also es ist wirklich richtig lächerlich. Es ist halt so lächerliches 80er Jahre. Und auch, ja, so die Optik, dieses gleich dieser Anfangskampf in dem in dem Parkhaus. Es ist mit so Nebel und Weichzeichen und es ist so fies 80er, also es ist so schlimm. Und auch der Kampf ist echt schlimm, weil es also gleich die ersten, also um mal in die Choreografie zu gehen, die ersten Schläge, die sich verabreichen, sind halt so ungelenk, wo man denkt so, habt ihr schon mal einmal in eurem Leben ein Schwert in der Hand gehabt? Und das sind halt Leute, die haben irgendwie zum Teil 2000 Jahre schon ihr Schwert in der Hand und kämpfen damit, ja, also die sollten das können. Und der macht dann auch irgendwelche Flickflacks und so, völlig albern. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also, kompletter Blödsinn. Ich meine, der Hauptbösewicht, der auch von einem tollen Schauspieler gespielt wird, Clancy irgendwas, hab seinen Namen schon wieder vergessen, aber den Brown. Kennt man. Clancy Brown, genau. Relativ bekannter Schauspieler auch heute noch. So ein klassischer Nebendarsteller. Der ist echt gut und der kommt auch immer noch super rüber und ja, der macht schon Spaß und auch die Dynamik zwischen den beiden und so. Also, und auch die Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte, die im Mittelalter spielt oder in der frühen Neuzeit spielt, die ist auch immer noch berührend und schön, keine Frage. Ist ja auch das Grundproblem oder die Grundfrage, wie ist das, was ich letztens mal bei Oldgard bemängelt habe, dass das nicht thematisiert wird, das wird hier schon gut erzählt. So, wie ist das, wenn ich unsterblich bin und für eine Beziehung, ja, und überhaupt, oder habe Freunde, ich sehe ja jeden sterben, ja. Es ist, ja, ich kann nie bleiben mit Menschen. Ich altere nie mit Menschen zusammen und wie belastet das zwischenmenschliche Beziehungen? Das ist schon gut erzählt und so. Aber alles, was in den 80ern spielt, ist echt fies. Also das kann man halt nicht mehr anschauen eigentlich. Ja. Also den kann man eigentlich nicht mehr schauen. Selbst ich mit Nostalgie hatte meine Schwierigkeiten damit.
Und das will schon mal. Wenn sagen. Du sagst, dass es dein absoluter Lieblingsfilm war,
das ist ja, halt nicht mein schon absoluter Lieblingsfilm, aber es hat zu meinen Lieblingsfilmen gehört, ja. Also wenn ich so die ganzen 90er über, wenn man mich gefragt hätte, nenne drei Lieblingsfilme, da wäre Highlander immer dabei gewesen, ja.
Okay.
Und es ist halt jetzt so, oh, kann man auch noch mit Schmerzen anschauen. Also Braveheart kann man noch viel besser schauen, aber der ist noch nicht ganz so alt. Also.
Na gut. Das heißt, du würdest auch lieber nicht Punkte geben wollen.
Nee, lieber nicht. Er ist halt einfach zu sehr 80er. Er ist halt in den 80ern geblieben irgendwie.
Und ich habe gerade mal geguckt, wo man Clancy Brown zuletzt gesehen haben könnte.
Ja, bei der Queen. In der Queen-Serie. Also in der Serie über The Crown.
Die habe ich jetzt selber nicht gesehen, aber ich habe gefunden, dass ich ihn in Mandalorian gesehen habe.
Ah, stimmt.
In der Prisoner-Episode spielt er diesen Typen mit der roten Haut und den Hörnern. Da erkennt man ihn nicht wirklich, aber egal.
Gut. Okay, für mich ist er mit einer anderen Science-Fiction-Serie eng verknüpft, wo ich das Gefühl habe, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die gesehen hat, hatten wir schon mal, Earth 2. Ganz fiese 90er Jahre Science-Fiction-Serie. Und da ist er auch einer der Protagonisten.
Okay.
Ich dachte, du sagst jetzt SpongeBob Schwammkopf, aber da ist ja nur die Stimme.
Farscape. Nein.
Gott, erinnere mich nicht daran.
Okay, also Highlander lieber nicht schauen.
Nee, mach das nicht.
Okay.
Wenn ihr ihn gut in Erinnerung habt, dann behaltet ihn so. Die Musik ist toll. Also,
kann man durchaus weiterhören, ja.
Ja, die ist super.
Sehr schön. Wo wir heute ja quasi eine Triple H-Folge haben, nach Herminator und Highlander, möchtest du jetzt noch über Hollywood sprechen, Christoph?
Oha, da muss ich ein bisschen blättern. Ist nämlich schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe und auch ein bisschen länger her, dass ich. Ah, hier habe ich es.
Genau, eine Serie. Eigentlich hatten wir ausgemacht oder gesagt, dass wir die auch noch schauen wollen. Aber irgendwie schaffen wir es im Moment nicht. Wir sind mehr im Garten unterwegs und sonst irgendwo als serienschauend.
Ja. Ja, Hollywood ist eine Netflix-Miniserie, die im Hollywood der 50er Jahre spielt. Und so halb fiktiv ist. Also so halb fiktive Story mit realen Figuren. Oder beziehungsweise Figuren, die es gab. Also zum Beispiel Rock Hudson hat eine relativ große Rolle. der eigentliche Protagonist, den gibt es schon auch, der ist tatsächlich erfunden, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, also Liz Taylor, Rock Hudson und Vivien Leigh, und also es spielen schon Schauspieler dieser Zeit, kommen schon vor und haben auch Rollen, die zu ihrer zu ihnen passen. Also Rock Hudson ist eben so eine Schwulenproblematik, wird da viel stärker erzählt als die zu.
Und
da ist er wieder weg.
Das gibt's doch nicht. Ich hole ihn mal wieder. Guten Tag. Du hast gerade über Rock Hudson gesprochen.
Ja, so weg war ich gar nicht. Ich habe noch gehört, wie er gesagt hat, da ist er wieder weg. Oh. Ich habe ihn noch gehört. Ja, habt ihr das gehört?
Mhm.
War es bei euch oder bei uns?
Also bei mir war es nicht.
Bei mir glaube ich auch nicht.
Wow, es ist unheimlich. Ja gut, aber ich sitze im Keller, das kann natürlich, hier können komische Geräusche, hat wahrscheinlich Theresa gerade das Wasser oben angemacht und es läuft, naja, egal. Das war echt gruselig gerade.
Jetzt wird es ein Horrorfilm.
Ja, wirklich, so spukschlossmäßig. Die schwulen Thematik bei Rock Hudson wird viel stärker erzählt, als ihr das zu seinen Lebzeiten erzählt wurde. Überhaupt spielt, ist das eigentlich eins der Hauptthemen. Also es geht um so Karriere in Hollywood, gerade von diesen jungen Figuren, also dem Protagonisten und auch von Rock Hudson. Und was da eine Rolle spielt, ist die Rechte von Minderheiten, also Rechte von Frauen, von Nicht-Weißen, von Homosexuellen. Und das wird viel stärker erzählt, als das zu der Zeit eben erzählt wurde oder über die Zeit auch erzählt wurde. Also das war sicher Thema, wenn auch nicht in der ausgeprägten Form. Und die Serie erzählt das, wie ich finde, in einer gewissen Art von Utopie. Also die Figuren schaffen sich zu entwickeln in dieser Hollywood-Maschinerie, wie sie es zu der Zeit nicht konnten. Ja, also Thema homosexuelles Outing in den 50ern. Man mag mich da korrigieren, vielleicht habe ich da zu wenig Ahnung von, aber also mir kommt das so vor, dass das doch stark utopisch ist, wie das da dargestellt wurde. Also das gab es halt zu der Zeit nicht so in der Form, gell? Also wie gesagt, Rock Hudson hat man halt irgendwann nach seinem Tod oder zu seinem Tod dann erfahren, dass er halt schwul war. Und eben nicht irgendwo auf dem roten Teppich in den 50ern. Ne?
Mhm.
Und diese Serie macht das oder erzählt es auf eine sehr artifizielle, sehr bunte, sehr kitschige Weise, mit sehr kitschigen Bildern. Die Storys zum Teil relativ vorhersehbar, aber das macht überhaupt nichts. Das ist, es ist trotzdem unheimlich berührend. Es ist ausgewogen, obwohl es überzeichnet ist. Also zum Beispiel Thema sexueller Missbrauch, also so Besetzungscouch und so, wird auf eine einerseits relativ plumpe, andererseits auch irgendwie ausgewogen ist, ich weiß nicht, das richtige Wort, aber auf eine Weise erzählt, dass es sehr glaubhaft wird. Also obwohl man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, es ist unheimlich artifiziell, was ich schaue, das Ganze ist wahnsinnig konstruiert und es ist total utopisch, ist es doch so nah, dass es einem nahe geht. Also es ist es ist einfach wunderbar gemacht. Also ich finde es wirklich gut. Und Stefan, dir besonders sehr zu empfehlen. Ich glaube, du wirst das lieben. Also es ist auf so eine angenehme Weise schwul oder vielleicht auch nur schwulenfreundlich oder so oder beleuchtend. Oder vielleicht gar nicht schwul, vielleicht ist queer tatsächlich hier das richtigere Wort oder noch passendere Wort.
Okay.
Weil es einfach, es ist einfach richtig gut.
Also wir haben die erste Folge schon geschaut, die fanden wir auch richtig gut und wollten weitergucken.
Ja.
Aber ja, irgendwie sind wir da nicht dazu gekommen. Aber ich denke, spätestens wenn das Wetter draußen nicht mehr so fein ist, werden wir da dass wir den Angriff nehmen, ja?
Nee, ich glaube, das gefällt euch bestimmt.
Also klingt so, als würde es mir gut gefallen, ja.
Und es ist auch so rund am Ende und also es macht so Spaß. Das, also man geht mit so einem guten Gefühl raus. Und natürlich, das ist halt alles viel zu bunt und es sieht halt immer nach Kulisse aus. Aber das ist halt Hollywood, ja. Das soll eben auch so, ja. Das handelt von dem Artifiziellen überhaupt, ja. Von der Traumfabrik eben. Und der Film wirkt eben auch nach Traumfabrik. Und also ich fand das super.
Okay, cool.
Spaß gemacht.
Ja. Klingt toll. Na, da werden wir auf jeden Fall weiter reingucken. Sehr schön, vielen Dank für die Empfehlung. Ja. Jetzt muss ich was anmoderieren, wovon ich keine Ahnung habe. Es fängt auch nicht mit H an. Den Scherz konnte ich jetzt nicht machen.
Oh nein, tut mir leid.
Der Bob redet über Nonogramms.
Ja, Nonogramme. Spielt jemand von euch gerne Spiele so in der Art wie, sagen wir mal, Free Cell, Sudoku, Solitär, Minesweeper, Threes?
Knobelgedöns.
Ja, so Spiele, die man alleine für sich spielt, die keinen Zeitdruck haben, die, wo man sehr genau überlegt und so gewissen Regeln folgt und sich dann überlegt, was wäre jetzt das nächste, was ich klicke, und dann klickt man und dann
so was,
fängt
so man was mit. Das hast du doch schon mal empfohlen, was wir dann alle gespielt haben für 3 Tage.
Was war das?
Das mit diesen Zahlen, die dann immer aufsteigend
zusammengeschoben werden müssen, das
und dann
reinbildet.
Dann,
ja, stimmt. Ja.
Okay, was war denn das?
Ach, ja, ich erinnere mich. Gott.
12.
Mit 12 sowieso, ja. Nee, das meine ich jetzt nicht. In diesem Fall ist es ein bisschen anders. Da gab es ja so Gegner, sag ich mal, in
Anführungszeichen. Ich glaube, das.
12 Smith, wie? Genau.
12 Smith.
Mhm. Nee, das hier ist sehr viel zen-mäßiger. Es kommt aus Japan. Nonogramme sind irgendwann in den 80ern wohl erfunden worden. Und es gab dann wohl auch mal ein Mario-Spiel auf dem Game Boy und später dann auf dem Nintendo DS, habe ich nachgelesen. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich bin da jetzt tatsächlich durch eine Folge der Fanboys, durch eine mittlerweile etwas ältere Folge der Fanboys draufgekommen, wo ich, jetzt müsste ich lügen, entweder war das Martin oder Dom, die haben eine iOS-Version davon empfohlen, die sich Nonogramms Katana nennt. Aber im Grunde ist es egal, man muss jetzt nicht diese App nehmen. Ich habe mittlerweile auch gefunden, dass es im Web unter nonograms.org einfach auch freie, kostenlose Web-Version davon gibt. Was ist das? Es ist im Grunde ist es ein Pixelbild, das am Anfang komplett weiß ist. Und du musst dann rausfinden, an welcher Stelle beschreibe jetzt mal die schwarz-weiße Version. Es gibt das auch noch in Farbe, aber bleiben wir mal bei schwarz-weiß für die Erklärung. Wo du einen Pixel schwarz machen musst. Und nehmen wir mal einen einfachen Fall. Ganz am Anfang hast du vielleicht ein 10x10 oder vielleicht sogar nur 5x5 Pixel großes Grid. Und die müssen nicht quadratisch sein, aber meistens sind sie es. Und dann gibt es an den Seiten, an jeder Zeile und an jeder Spalte, so Zahlenkolonnen. Und wenn jetzt bei einem 5x5 Grid an der Seite eine 5 stehen würde, dann würde das bedeuten, in dieser Zeile befinden sich 5 schwarze Pixel, dann kannst du die einfach komplett schwarz machen, dann weißt du Bescheid. Okay, so, wenn da jetzt aber eine 4
steht. Ziemlich ähnlich wie Sudoku.
Genau. Also. Wenn da jetzt eine 4 stehen würde, dann kannst du dir überlegen, naja, okay, also da sind jetzt 4 schwarze Pixel drin und die passen natürlich in eine 5er Zeile nur entweder rechtsbündig oder linksbündig. Also kannst du die mittleren 3 zum Beispiel schon mal schwarz machen, weil du weißt ja, die müssen auf jeden Fall schwarz sein. Ob da jetzt.
Dann müssen die zusammenhängen ganz linke, oder was?
Ja, wenn ach so, ja, doch, müssen sie, genau. Wenn da eine 5 steht, dann ist es eine Kombination von 5 aufeinanderfolgenden, die schwarz sein müssen. Und manchmal stehen da halt aber so Sachen wie 2 und 1. Dann weißt du, da ist als erstes von links gelesen, kommen 2 schwarze Pixel, die müssen nicht ganz am Anfang sein. Und dann irgendeine Lücke und dann irgendwann nochmal 1 schwarzer Pixel. Wie groß die Lücke ist, ist unklar, und wo die genau positioniert sind, ist auch unklar. Manchmal, wenn bei einem 5er zum Beispiel sowas stehen würde wie 3-1, dann gibt es nicht viele Optionen. Ja? Dann muss das füllt die Zeile komplett und damit.
Das heißt, da muss eine Lücke sein. Also 3-1 kann nicht das gleiche sein wie 4.
Nee, genau, da muss eine Lücke sein. Genau, exakt. Mhm. Und das, dieselben Zahlen oder dieselbe Regel gilt auch für das, was auf den Spalten gilt. Also diese Zahlenkolonnen gibt es oben und die gibt es an der linken Seite. Und dadurch hast du es immer so, wenn du jetzt sowas findest, wie zum Beispiel so eine 5, dann machst du so die Zeile schwarz. Und danach hast du natürlich neue Informationen über die Spalten. Und dann schaust du dir die Regeln von den Spalten wieder an und möglicherweise ergibt sich da irgendwas. Und man markiert sich dann auch Dinge, von denen man genau weiß, da wird auf jeden Fall eine Lücke sein und man macht sich Dinge schwarz, von denen man weiß, dass sie definitiv schwarz sind. Und immer wenn man irgendwo was setzt, was sich aus einer Zeilenregel ergeben hat, ergibt sich in der Regel eine neue Information für die Spalten und umgekehrt. Und so bastelt man sich nach und nach dieses Bild zusammen. Und irgendwann hat man dann so eine gepixelte Katze oder, weiß ich nicht, eine Kaffeetasse oder sonst irgendwas. Und ja, und dann, wenn man die alle gelöst hat in 5x5, was relativ einfach ist, dann gehst du zu 10x10 und zu 20x20 und zu 30x30 und so weiter. Und dann werden diese Dinger natürlich Größenordnung komplexer. Und dann gibt es diese Version natürlich noch in Farbe. Da sind die Regeln ein bisschen anders, aber das kann man sich dann anschauen, wenn man soweit ist. Und irgendwie hat mich das gepackt. Ich habe das nur mal so ausprobiert nach dieser Empfehlung und jetzt Crossword-Puzzle, die nennen sich auch Japanese Crossword, was irgendwie Quatsch ist, weil da sind keine Wörter drin. Aber vielleicht könnte man sagen, malen nach Zahlen, das trifft es vielleicht eher.
Gut, wenn man es genau nimmt, ist es ja eigentlich auch Informationen, das sind ja Nullen und Einsen im Endeffekt. Und dann sind es ja auch wieder Wörter, wenn man so will. Eine Art von Information.
Ja. Das haben wir im ersten Semester gelernt, Christoph. Hier, da hast du in der Informatik doch aufgepasst, weil da gibt es auch ein irgendwas, irgendeine Länge heißt doch dann auch Wort.
Ja. Ja, 8-Bit. 4-Bit? 2-Bit? 4-Bit.
Irgend sowas.
Word. Oh fuck, das ist so lange her.
Ja, wann war das so? 98 oder was? Also.
Ist schon ein bisschen
die Grundlage. Beides ein Double Word. Ja, ja. Jetzt haben wir uns weit aus dem Fenster gelehnt. Warte, ich muss das jetzt googeln.
Ja. Ich hatte auch mal so eine App. Das packt mich irgendwie immer 2-3 Tage und dann verliere ich die
Leute. Ja, genau. Genau, so 2-3 Tage. So wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Es packt einen dann richtig und dann ist es aber auch wieder gut.
Okay, ein Word sind 2 Byte. 16 Bits. Verdammt. Mich hat das jetzt schon mindestens 4-5 Tage und es geht jetzt erst so richtig los. Ich habe mich jetzt so das erste Mal so an 20x20 und 25x30 hatte ich vorhin, glaube ich, irgendwie so ein bisschen eins, was nicht quadratisch war. Und da ist man dann schon, also bei dem 20x20 war ich jetzt bei dem letzten irgendwie sowas wie eine Stunde am Knobeln. Vielleicht nicht die ganze Zeit voll konzentriert dabei, weil es gibt ja keinen. Du wirst nicht unter Zugzwang gesetzt, du musst nichts entscheiden, du kannst, weiß nicht, so einen Tab auch mal minimieren oder so oder irgendwann später weitermachen. Bei der iOS-App auch einfach zumachen und wieder aufmachen und später weiterspielen. Und das, ja, hat mich reingesaugt. Ich wusste nicht, dass es diese Art von Spiel so gibt und habe halt oft auch, also über die Jahre immer mal wieder so Phasen mit Solitär gehabt. Früher halt auf Windows und dann irgendwann auch in der iPhone-App. Von Microsoft auch gibt es eine ziemlich gute Solitär-Umsetzung und solche Spiele, die man für sich alleine so vor sich hin dudeln kann, um irgendwas zu lösen, das fängt mich immer mal wieder. Gibt's immer so Phasen.
Okay.
Nonogramms. Okay.
Na gut.
Ja, ist jetzt nicht uninteressant. Also.
Sowas ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, wenn man gerade im Urlaub ist. Ach, was ein Zufall. Der Christoph, der war ja gerade im Urlaub. Wie war's denn?
Ich?
Ja, wir waren nicht, oder? Bob, warst du, oder?
Dieser Christoph, von dem wir sprechen, glaube ich.
Ja, da war mir ein Knack, deswegen konnte ich nicht hören, wer angesprochen wurde. Also, ich war als Einziger im Urlaub, okay. Was denn?
Ja, alles gut.
Christoph zurück bei passender Gelegenheit. Mach ruhig weiter.
Also, ich war im Urlaub und zwar auf dem Mohrenhof.
Darf der noch so heißen?
Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt kurz eine Pause gemacht, weil ich dachte, ja komm, ihr werdet doch diese Frage stellen.
Ich hatte gerade Martini im Mund.
ich habe auch ein bisschen geschluckt, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich das Wort sage, schlucke ich irgendwie. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißen die Moor, die Besitzer, wo ich mich ja auch frage, warum kann man sich da nicht Moorhof nennen oder Moorshof oder keine Ahnung, warum muss man sich Mohrenhaufen, ich weiß
auch nicht. Warum pflanzt man keine Karotten an? Das könnte man alles lösen.
Also. Ja, gut. Das ist ein Bauernhof, die ihre Wiese als Campingplatz im Endeffekt vermietet haben. Und genau sowas haben wir auch gesucht. Ursprünglich mit dem Gedanken, ja, dass dann eben nicht so große Campingplatzgeschichte und wegen Corona und ja, dass es besser ist mit weniger Leuten und so. Gut, stellt sich raus, dass die ihre Wiese ein bisschen vermietet haben, das ist Geschichte und mittlerweile ist das im Endeffekt ein Campingplatz mit ein bisschen Bauernhof dabei. Also die sind krass expandiert und die expandieren immer weiter. Die sind da sehr findig und sehr kreativ. Also haben ein sehr großes Spektrum, was sie anbieten. Also ist jetzt mittlerweile nicht mehr nur auf dem Traktor mitfahren und die Tiere füttern, sondern die haben da eine Wakeboard-Anlage hingebaut und Alpaka kann man da führen und Pony reiten und solche Offroad-Catcars mieten, womit dann dauernd jeder durch die Gegend gurkt. Und sie expandieren halt immer weiter. Also es wird, während wir da waren, haben die eben noch eine Wiese zum Zeltplatz umfirmiert, weil halt noch mehr Leute kamen. Und es waren auch richtig viele Leute dann irgendwann da. Trotzdem haben sie es geschafft, mit einer ziemlich geschickten Corona-Strategie das zu kanalisieren. Also haben zum Beispiel in ihren Sanitäranlagen haben die am Eingang solche Eimer mit Desinfektionsmittel stehen gehabt, wo Badeenten verschiedener Form drin schwammen. Und wenn man jetzt aufs Herrenklo wollte, musste man sich eine Cowboy-Badeente nehmen, um eben sicherzustellen, dass eben drinnen keine Schlangen entstehen. Dass eben die Schlangen, wenn, dann vor dem Gebäude entstehen.
Ja, das
und gut, das ja. Hat auch ziemlich gut geklappt. Und insgesamt muss man sagen, dass alles sehr wertig war. Also das Sanitärgebäude war zum Beispiel, also war sehr neu und war sehr wertig ausgestattet, also war, also die haben so krasse Wellnessduschen gehabt, also so richtig wie in der Sauna, so mit Regendusche und fünf Düsen von der Seite und so. Und dann in jeder Dusche und in jeder Toilette war Fototapete, aber in jeder eine andere, ja, also du saßt auf dem Klo mit Aussicht auf irgendwelche Nachbarkäfer, aber eben in jeder Kabine auf ein anderes Nachbarkaff. Oder halt in der Wellnessdusche warst du halt im Dschungel oder im Wasserfall oder im Lagerfeuer und so. Also es war richtig cool und wertig gemacht und was dazu geführt hat, dass die Leute auch das gewertschätzt haben. Also es war immer total sauber. Also es, wie sie das bei den Klos genau gemacht haben, ist mir nicht ganz klar, aber bei den Duschen zum Beispiel war halt in jeder Dusche ein Abzieher und die Leute haben es auch benutzt. Also es war, die Duschen waren immer picobello, die Klos waren immer picobello. Also es war wirklich, habe ich auf einem Campingplatz so noch nie erlebt. Also es war wirklich krass. Und auch auf dem Campingplatz selbst, also man hatte so, und ich glaube auch zu Recht, das Gefühl so, okay, also hier wird dir nichts geklaut, egal was du hier irgendwo liegen lässt und also ich fand's super. Also es war wirklich ein richtig gutes Gefühl unter den Leuten, die dort waren.
Okay.
Ja, war echt super. Und ja, die Kinder waren schwer begeistert vom Camping. Mir hat's auch Spaß gemacht.
Theresa
fand es auch gut. Es war ein bisschen ätzend, dass wir, als wir ankamen, es wahnsinnig geregnet hat und auch sich abzeichnete, dass es nicht aufhörte. Das heißt, wir mussten unser Zelt im strömenden Regen aufbauen und dann noch das Zelt von unseren Freunden.
Camping, oder?
Genau, super. Unsere Freunde hatten verpeilt, dass wir an dem Tag in Urlaub fahren, dachten, wir fahren einen Tag später. Mussten deswegen noch arbeiten und kamen eben erst abends und wir haben dann deren Zelt auch aufgebaut, damit wir dann nicht deren Zelt im strömenden Regen und nachts aufbauen müssen. Haben gesagt, okay, bauen wir halt zwei Zelte im strömenden Regen am Tag auf. Ging aber. Also wir haben relativ geschickte Zelte, wo man erst das, ihr kennt es ja, ihr habt es ja auch schon aufgebaut, wo man erst das Äußere aufbaut und dann das Innenzelt reinhängt, sodass das Innenzelt nicht nass ist, was ganz gut ist, weil bei diesen alten Iglu-Zelten war es ja immer so, dass man erst das Innere aufgebaut hat, dann ist das nass und dann baust du was drüber. Ist halt totaler Mist.
Ja, außer du lässt jetzt beim Aufbauen des Außenzeltes das andere Ding, was du aus der Packung gerissen hast, so neben dir liegen, das regnet da drauf und denkst dir,
ja, genau.
Fuck, es hätte so schön sein können.
Ja, wir sind ja nicht ganz auf der Brennsuppe dahergeschoben. Nee, also das lief schon. Und dann beim Abbauen, also wir wollten eigentlich knapp 2 Wochen später freitags wieder fahren und dann noch andere Freunde besuchen, die in der Nähe von Nürnberg wohnen. Und haben dann schon per Regenradar gesehen, so, okay, also das wird nichts, Freitag wird es den ganzen Tag regnen. Haben dann gesagt, so, können wir schon Donnerstag kommen? Wir kommen Donnerstagabend, Freitag wird zu ätzend. Ja, dumme war nur, das Wetter hat sich dann so gedreht, dass es auch Donnerstag den ganzen Tag geregnet hat. Sodass wir morgens so bis 10 das Zelt gerade so aufgeräumt hatten und eingeräumt. Und dann hat es so krass angefangen zu regnen, dass wir nicht mehr geschafft haben, unsere Fahrräder aufs Auto zu machen. Wir saßen noch eine Stunde im Auto und haben rausgeguckt und darauf gewartet, dass es so abnimmt zu regnen, also so aufhört zu regnen, dass wir wenigstens die Fahrräder mal ans Auto knibbeln können. Ja, und dann haben wir halt den Tag so auf dem Weg von da nach, also von Rothenburg nach Nürnberg im Endeffekt verbracht. Wenn es halt total stark regnet, kann man halt nicht viel machen. Ne? Also wir sind durch, was ist diese Stadt? Ich glaube Ansbach. Ja, durch Ansbach sind wir gefahren, aber da konnten wir nicht aussteigen, weil es halt zu stark geregnet hat. Und sind dann nach Schwabach gekommen. Und eine kleine Stadt, von der ich noch nie gehört hatte. Stefan, du wahrscheinlich schon, weil die nämlich direkt in der Nähe von Roth liegt, wo du ja triathlonmäßig schon mal unterwegs warst. Bin ich schon mal
vielleicht durchgefahren.
Genau. Und Schwabach ist ein unheimlich hübsches Städtchen, schon so ein bisschen ähnlich wie Rothenburg. Ach, übrigens, Anmerkung zu Rothenburg, das war wirklich unwirklich. Wir haben halt Rothenburg ohne Touristen erlebt. Also man konnte halt die Hauptstraße entlang gehen und die nächste Person, die man gesehen hat, war halt irgendwie 400 Meter weg so ungefähr. Ja? Also das war wirklich krass. Es sind halt keine Amerikaner, keine Chinesen da. Ja? Ist halt, ja, hat man nur dieses Jahr so. Das war wirklich cool. Also, weißt du, Thema Essen gehen oder so war halt kein Problem, weil Restaurants, sonst musst du wahrscheinlich eine Woche vorbestellen. Jetzt gehst du halt rein und bist der einzige Kunde. Also, okay.
Taugt das Essen vielleicht auch mal was?
Ja, in ein Lokal sind wir geraten, was echt einfach so ein Touri-Abzockschuppen war. Das war wirklich nicht gut, aber ein anderes, was in einer Seitengasse war, war richtig, richtig toll. Also.
Aber ich meine, die können dann auch nicht aus ihrer Haut, ne? Wenn dann alle Chinesen und was Amerikaner, die du gerade erwähnt hast, alle fehlen und da kommt dann mal irgendwie so eine deutsche Familie da rein und bietet jetzt sozusagen die Chance auf Umsatz. Sie bleiben ein Touristenabzockschuppen.
Ja, ist wirklich peinlich. Ja.
Ja, ich war dieses Jahr ganz kurz einmal im Allgäu und dann einmal am Schloss Neuschwanstein.
Da wird's wahrscheinlich
fehlten natürlich auch, wie du sagst, die ganzen ausländischen Touristen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es da leer gewesen wäre. Also da war trotzdem die Hölle los.
Ah, schade. Nee, Rothenburg war wirklich leer. Also das war toll. Und dann waren wir in Schwabach. Und wie gesagt, sehr schönes kleines Städtchen, auch so ein Fachwerkstädtchen, was ich noch nie gehört habe, was gar nicht so klein ist. Ist irgendwie fast so groß wie Aschaffenburg, glaube ich. Und die haben ein sehr gutes städtisches Museum, wo wir auch die einzigen, das war sehr lustig, da sollten wir, der Typ, der Portier oder der Kartenverkäufer hat gefragt, welche Postleitzahl, woher wir kommen. Oder ich glaube, es war die Postleitzahl.
Und, ja, das ist ja so die übliche Frage.
Genau, und hat es auf den Zettel geschrieben und ich habe halt gesehen, es war halt die erste Zahl auf dem Zettel. Wir waren halt die ersten Kunden an dem Tag. Ich bin mir sicher, wir waren die einzigen. Und es war halt schon Nachmittag, gell? Also. geht halt keiner hin, gell? Und dieses Museum hatte 4 Stockwerke. Unteres Stockwerk, Thema, es war immer so thematisch, das ganze Stockwerk zum Thema Blattgold und Federn. Also nicht Vogelfedern, so Eisenfedern, weil nämlich Schwabach irgendwie so eine metallurgische Stadt ist. Kriegst jetzt deine Kinder nicht dazu, länger als 10 Minuten darin
30
zu
planieren. Ungefähr, oh, ja. Gold. Oh. Okay, nächstes.
Ja, genau. Nee, es war sowas, so ganz hübsch, so wo man so das Gewicht so demonstriert bekommen hat. Das war ganz gut gemacht, wo man so immer hochheben konnte und so. Ne? So Kugeln der gleichen Größe aus Aluminium, Gold, Holz, weiß ich toll was. Dann nächstes Stockwerk war so eine so Stadtgeschichte und so, ja, war ganz, ja, war ganz gut gemacht, ja, kann man nicht sagen, so mit so Zimmern, wo man dann so durch ein 50er-Jahre-Zimmer geht und sowas. Und dann drittes Stockwerk, Eier. Das ganze Stockwerk nur Eier. Ja, also Straußenei, Emu-Ei, Kolibri-Ei.
Das wiederholt sich aber auch schnell.
Yeah. Fabergé-Ei war auch eins dabei. Da sind so unheimlich stolz, wahrscheinlich so viel wert wie das ganze Museum sonst. Dann auch so Exponate, so ausgestopfte Tiere zum Teil, Eierlegende natürlich, aber in einer Form, wie man das eigentlich nicht mehr macht. So, weißt du, so ein Krokodil zum Beispiel, was aber auf den Hinterläufen steht und irgendwie winkt und so, ja. Halt, wie das ein Krokodil nicht macht, wie man halt sowas irgendwie Mitte des vergangenen Jahrhunderts gemacht hat, ja. Ja. Und dann, viertes Stockwerk, und das war der Renner, Modelleisenbahnausstellung, weil nämlich irgendwie die Firma Fleischmann kommt, glaube ich, auch von da oder so. Und es war halt ein ganzes Stockwerk nur mit Modelleisenbahnen, oder eben so Landschaften aufgebaut, wo man dann auf den Knopf drückt, nachdem man sich die Hände desinfiziert hat natürlich, und dann fahren halt einen Haufen Modelleisenbahn durch die Gegend. Natürlich nicht so groß wie im hier Hamburg Miniaturwunderland, ganz klar. Aber schon so, dass mein Sohn hart angefixt war, vor allem als ich dann dummerweise gesagt habe, ja, übrigens, so ein Ding habe ich auch bei der Oma Angela zu Hause. Müssen wir halt mal rauskramen. Seitdem, bis heute, jeden Tag. Wann fahren wir zu Oma Angela? Gleich am ersten Tag, als wir sagen, ja, also fahren wir jetzt noch zu Oma Angela, damit wir heute Abend die Eisenbahn aufbauen können. Und ich mir versucht habe, klar zu machen, so, du, so eine Modelleisenbahn, ja, also, wenn wir jetzt anfangen, die aufzubauen, die steht vielleicht an Weihnachten richtig da, ja. Also, das ist keine Sache von einem Abend. Und ja, mittlerweile waren wir tatsächlich bei meinen Eltern, haben die Modelleisenbahn geholt, aber es fehlen fast alle Schienen. Ich habe das Gefühl, ich habe nur die Ersatzschienen da. Ich habe mittlerweile bei eBay Kleinanzeigen, also ich habe eine Trix-Eisenbahn, was so eine dieser Standards war, ja, als ich ein Kind war. Und habe jetzt so ein kleines Konvolut gekauft und gestern haben wir es aufgebaut. Und ich habe festgestellt, dass ich keinen Anschluss habe. Also ich habe so, zwar so ein Trafo oder so zwei Trafos, aber mir fehlt das Teil, womit ich den Strom an die Schiene kriege.
Okay.
Und das habe ich jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen bestellt. Mal gucken, wenn das vielleicht in 2 Tagen kommt, kriegen wir die Eisenbahn vielleicht mal zum Fahren.
Was ist denn eine Trix-Eisenbahn? Was ist das denn für eine Spurweite?
N0.
Oder ist das was Eigenes?
Das ist so.
Nee, das ist so ein Standard. Also es ist N0 mit drei Leitern. Das heißt, du kannst zwei Bahnen auf der gleichen Schiene fahren lassen, die aber getrennt angesteuert werden. Also die können in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren auf derselben Schiene. Also hast du du hast die Schiene und in der Mitte noch einen Leiter. Und die holen sich dann den Strom von der Schiene und vom Leiter, beziehungsweise umgekehrt. Also es fließt halt vom einen aufs andere. Genau, und wenn du die Bahn halt, die Lok umdrehst, dann benutzt die halt die andere Schiene und dadurch kannst du eben, ja, und das war halt, es war so wie Märklin und was gab es da noch? Fleischmann halt, ne? Das waren, glaube ich, so die drei großen.
Ja, aber es gibt ja diese unterschiedlichen Spurweiten, irgendwie N, H,
genau,
0, Z
und so. 0 und N und sowas, genau, das ist N0. Also, so diese das ist diese Standardgröße, nicht diese winzig kleine, die ich eigentlich noch eleganter finde, die Mini-Trix hieß es bei Trix, das nennt sich.
Das ist lustig, das weiß ich auch noch alles.
Ja, klar. Sondern es ist so diese klassische, woran man denkt, wenn man an.
Mini-Trix ist also N und das andere ist H0.
Genau.
Okay, alles klar. Verstehe.
Hattest du auch eine?
Ja, ich hatte N. Ich hatte die kleine.
Ach, du hast so eine Mini-Trix. Oh, geil.
Ja, nee, nicht Mini-Trix, sondern eben die klassische Spurweite N und dann halt einfach gemischt von allen möglichen Herstellern Zeug. Ohne diesen dritten Leiter da in der Mitte, sondern.
Ja, ich glaube, den gab es auch bei Trix nicht. Also auch Mini-Trix hat, glaube ich, keinen dritten Leiter. Ach, sondern es hat Trix, gibt es Trix International und, glaube ich, Trix Express oder sowas.
Und das sind ja da drei Leiter. Vorbelastet. Ich meine, mein Vater war 22 Jahre lang. Mein Vater war 22 Jahre lang Lokführer. Ich bin da ein gewisses bisschen vorbelastet. Und wenn es dann so Sachen
sind,
dann...
Teil oder was?
Ja, ja, klar, gehörte die ursprünglich ihm und dann haben wir die geerbt als Kinder und dann kaputt gemacht, so mehr oder weniger, wie das so läuft, üblicherweise. Das wird deiner auch vorgezeichnet sein, das sage ich dir jetzt schon. es ist halt so eine gewisse Vorbelastung, wenn du mit deinem Vater in Berlin ins Technikmuseum gehst und da steht eine Lokomotive drin.
Und er sagt, die bin ich schon gefahren.
Ja, genau. Und da sagt er nicht nur, die bin ich schon gefahren, sondern genau dieses Modell, diese Lok bin ich schon gefahren, die da steht. Und die steht hier, weil das ist ein Montagsmodell, die hatte einfach eine Macke.
Sehr gut.
Ja, ich weiß nicht, ob die noch da ist, keine Ahnung, aber wahrscheinlich schon. Ja, dann gehört die dem Modelleisenbahn, wenn dein Vater Lokführer ist, halt einfach irgendwie dazu. Ja. Das ist dann zwar irgendwann im Laufe meiner Kindheit dann auch aufgegeben und hat seinen Job gewechselt, aber
Das ist dein Bruder jetzt Lokführer?
Nein, auch nicht mehr. Mein Bruder war mal Lokführer. Ja, schon lange nicht mehr.
Echt nicht?
Nein.
Na, der macht doch
was. Also ich habe immer noch Lokführer in meinem Freundeskreis, auch mehr als einen, aber
also in meinem ist der immer noch Lokführer oder macht der was du nun nicht Lokführer nennst, aber wir Lokführer nennen würden?
Nein, der sitzt den ganzen Tag in einem Büro an einer Wand von, ich glaube, sowas wie 5 Monitoren und koordiniert Dinge, die mit Zügen zu tun haben, aber
ach so. Okay, dann habe ich jetzt
ist kein Lokführer mehr. Schon lange nicht mehr. Ja, ich komme aus einer Bahnerfamilie, durch und durch, das kann man nicht anders sagen.
Ja, und ich muss sagen, es macht schon Spaß, also man ist halt sofort wieder ein bisschen Kind und ist halt so eine Bastelei und auch mit dem Strom und so ist schon auch ein bisschen spannend und und dann das nächste ist natürlich übrigens dann irgendwelche Welten bauen, gell, und ein nächstes Stockwerk drüber bauen und so, das ist natürlich, die Idee ist natürlich schon da, klar.
Demnächst also Rezepte für, wie man Gips anrührt hier bei uns zu hören und
das kriege ich hin.
Was die beste Streuwiese ist und so.
Ja, genau. Ja, hier steht lustigerweise bei mir im Keller, in meinem Keller ist ja alles. Und natürlich auch ein Eisenbahn, so ein Eisenbahnbrett. So, wie haben wir es? So eine Platte, so eine Eisenbahnplatte, die sehr, sehr schick bezogen ist mit so einem Grasstoff. So.
Oh ja, sowas hatten wir früher auch.
Genau. Der Lucius hat gleich gesagt, oh, das ist ja wie ein Billardtisch. Da habe ich gesagt, na, ganz wie ein Billardtisch ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall viel edler als das, was ich hatte. Ich hatte eine Pressspanplatte, die einfach grün angemalt war und die meine Eltern vor ein paar Jahren weggeschmissen haben, weil sie völlig zermodert war. Ich meine, klar,
eine Pressspanplatte hält halt bei uns nicht 40 auch. Jahre. Ich habe vor 2 Jahren habe ich die Platte, oder vielleicht vor 3, habe ich die Platte von uns aus dem Keller getragen, weil die auch Pressspan komplett vergammelt. Da war immerhin so ein grüner Billardteppich drauf, also nicht Billard, sondern dieses Gras halt draufgezogen. Ja, die habe ich auch. Aber die Böcke, auf denen die stand, die habe ich immer noch jetzt in der Werkstatt stehen. Also die habe ich mir mittlerweile unter den Nagel gerissen. Ich bin gerade auf der Trickseite. Ey, so eine Lok ist ja ganz schön teuer.
Ja, denselben Satz wollte ich auch gerade sagen.
Über 300 Euro. Was ist denn das?
Ja, nee, du kannst die billigste Elektrolok kannst du für 180 kaufen, habe ich gerade rausgesucht, aber die sieht auch echt scheiße aus.
Es ist wirklich hart teuer. Und ich habe gerade gesehen, die hatten nicht Trix H0, sondern Trix Express, aber das wird nicht mehr verkauft. Nee,
die Trix Express ist aber, das ist die gleiche Spurweite, soweit ich weiß.
Ah, okay. Aber wir hatten halt diese Express-Sachen.
Ja, das ist die Express ist ja das mit den drei Stromleitern. Das ist auch das, was ich habe. Nur wenn man zu eBay Kleinanzeigen geht, also manche Sachen kriegst du halt da relativ günstig. Also Schienen zum Beispiel ist überhaupt kein Problem. Kriegst du für ein Apfel und ein Ei. Mhm. Aber die Lokomotiven ist krass.
Okay.
Naja,
und das ist eigentlich, was
die ganzen Schienen nützen dir nichts ohne die Lokomotiven, das ist wieder so
anders. Ja, aber wenn du halt, dann wie wir uns die Lokomotiven aus unserer Kindheit noch hast, dann kannst du halt riesige Welten für wenig Geld bauen. Das ist mein Ziel. Das ist mein neues Hobby.
Endlich mal wieder ein Hobby.
Endlich mal wieder ein Sammelhobby.
Ja, sehr schön. Modellbau, okay.
Ja, ich werde nachher.
Wir sind gespannt, wenn du demnächst dann berichtest, irgendwie, dass du in der dritten Kelleretage dein...
Du hast noch ein Loch im Keller gegraben, wo noch mehr Züge hinfahren können für den Schattenbahnhof.
Genau, ja, man muss doch da so Digitalsteuerung dran machen, oder? Jetzt heutzutage.
Ja.
Ja, da ist ja schon ganz viel Steuerung. Das ist ja schon... Das ist schon relativ beeindruckend. Du kannst ja von diesem Schaltpult, kannst ja die Weichen bedienen und so. Und eben nicht nur die Züge. Also ich finde das schon sehr cool, wenn es dann mal irgendwann wieder läuft. Also da bin ich noch sehr weit von entfernt, aber...
Ja. Hattest du das früher alles so verkabelt oder bist du da immer hingelaufen, hast die Weichen?
Nee, ich hatte es verkabelt. Also wenn ich das richtig erinnere. Nee, ich hatte verkabelt. Ich habe ja mein Schaltdings habe ich noch. Und da ist auch noch hier dieses Kontrollpult für die Weichen.
Ich glaube, so aufwendig hatten wir das damals nicht. Wir sind immer hingelaufen, haben die. Nee, wir hatten noch so Weichen, wo du so ein Hebelchen immer umwerfen musstest.
Also ja, das war der Vorgänger, ja. Nee, die waren dann irgendwann verstromt.
Mein Vater hat sich immer aufgeregt, weil wir hatten keine Platte. Also wir hatten schon irgendwo eine Platte, aber die war irgendwie Quatsch. Und dann haben wir...
Die war schon damals vermodert.
So ungefähr. Wir haben die Schienen einfach immer so durchs Kinderzimmer gelegt und haben so auf den Teppich, auf dem Boden einfach jedes Mal neue Welten gebaut. Und dann die Züge fahren.
Ja, auch doof, wenn man das eigentlich lassen will. Das ist ja auch, weil es ein bisschen aufwendig ist, es zu bauen. Will man ja nicht das immer wieder wegbauen. Ne? Das ist ja, da hat man immer Ärger mit der Mutter dann.
Ja, wir haben da halt so Welten gebaut und dann sicherlich mussten wir die irgendwann wegräumen und wahrscheinlich gab es auch Ärger, da erinnere ich mich nicht mehr so genau, aber wo es auf jeden Fall Ärger gab, ist, wenn wir die Kurvenradien nicht beachtet haben und haben halt quasi, es gab ja dann irgendwie so, was weiß ich, Schienen mit einem Radius und Schienen mit einem anderen Radius und wenn du dann auf der einen Seite drei von denen oder vier von denen und dann bist du einmal 180 Grad rum und auf der nächsten Seite machst du es dann mit anderen und mit einem anderen Radius, dann geht das natürlich nicht auf. Und dann biegst du das so hin als Kind, so als
Vierjähriger. Oh je, das kannst du nicht machen.
Wenn der Strom und dann kommt Papa rein und haut dazwischen und sagt dir, dass du das so nicht machen darfst. Und da erinnere ich mich definitiv dran, dass wir immer Ärger gekriegt haben, wenn wir das so hinmeckgeivert haben und es dann nicht die korrekten Kurvenradien waren. Und wir sollen aufhören, das hinzuzwingen, hieß es immer. Gab es Ärger für.
Verständlich.
Ich weiß noch, wir haben das früher dann manchmal mit der Carrera-Bahn verbunden. Das heißt, in der einen Spur ist die...
Carrera-Bahn bin ich auch nochmal irgendwann.
Das ist auch super geil. Dann ist halt auf der Platte gleichzeitig die Eisenbahn gefahren und du konntest mit den Carrera-Autos.
Auf der gleichen Bahn, geil.
Ja, nicht auf den gleichen Spuren natürlich, aber...
Ja, das ist schon klar, aber du bist auf halt der gleichen Platte.
Oben drüber, über die anderen drüber gefahren und hast in die Kurve genommen. Das war cool, ja.
Sehr gut, gute Idee.
Das rausfliegende Carrera-Auto räumt dann so einen ganzen Güterzug ab.
Das kann schon passieren, ja. Du musstest halt ein bisschen aufpassen.
Ich glaube, die Bahn habe ich das letzte Mal aufgebaut, als ich bei der Bundeswehr war. Da war ich, glaube ich, irgendwie mal KZH, also krank zu Hause, und hatte eben Zeit und da habe ich das mit meinem Bruder aufgebaut, der damals noch ein Kind war. Und also der war damals 11 oder 10 und meine Eltern sagen heute, sie hätten die Bahn dann eine Zeit lang stehen lassen, aber dann wieder wegräumt, weil mein Bruder immer die Züge so schnell in die Kurve hat fahren lassen, dass die immer dort vom Tisch gefallen sind. Also ich bin gespannt, ob die überhaupt noch gehen. Ich hoffe es. Ja, mein Bruder war ein kleiner Lokführer-Raudi, meint mir.
Lokführer-Raudi. Kann sehr froh sein, dass er was Vernünftiges gelernt hat.
Ja, Lehrer.
Es liegt irgendwie in der Familie.
Ja, scheint so. Gut, naja.
Sehr schön.
Ja.
Haben wir noch weitere Themen?
Ich habe keine Ahnung. Du bist der Herrscher der Themen.
Ich bin leer geredet.
Ja, dann müssen wir versuchen, hier aus dieser Sendung rauszukommen. Und
verlassen wir die Sendung
fluchtartig. Also, wer noch Tricks, Tracks und sowieso hat, der möge sich an Christoph wenden, wenn er die verkaufen möchte.
Der braucht vielleicht.
Christoph kauft alles, was nicht bei drei auf dem Baum und günstig ist.
So ungefähr, ja.
Genau. Was brauchst du noch? Häuser? Wie wäre es mit Häusern?
Nee, Häuser habe ich reichlich, weil mein Schwiegervater auch ja offensichtlich eine Bahn hatte. Und deswegen hier irgendwo auch noch einen Haufen Häuser rumfliegen. Und mein Schwiegervater ist ja auch ein unheimlicher Sammler, / Messi. und also da sind sicher noch unheimlich viele Häuser, bin ich ganz sicher. Oh, und ich habe auch selber welche gehabt. Also.
Ist auch alles richtiger Maßstab, ja? Nicht, dass da so gigantomanische Affenbrotbäume plötzlich irgendwo stehen, weil die da nicht dazu passen, so die Wurzeln so groß sind,
wie
die
ganze Lok oder so. Habe ich hier auch stehen, hier habe ich so aus meinem Fundes eine Pappmühle, die ist so, naja, nicht so richtig, der richtige Maß ist zu groß. Aber sie hatte ich auch mit da drauf stehen. Aber, nee, aber
das
sonst
ist mich auch schon bei richtige. Das regt mich auch bei diesen Schleichtieren, diese Plastiktiere,
ja.
Die man so kleinen Kindern
gibt.
So
verschiedene Maßstäbe sind, ja.
Da gibt es überhaupt keinen Maßstab, habe ich das Gefühl. Das ist totaler Bullshit alles.
Die Tiere sind doch alle ungefähr gleich groß.
Nee, das stimmt
ja, nicht. Genau.
Es gibt, also ich habe einen Elefanten, der ist schon deutlich größer als der Rest.
Je nachdem, wie viel Geld
du trotzdem
geben willst, gibt es halt in allen Größen.
Wahrscheinlich.
Die großen sind
halt teurer. Steht auch nicht drauf irgendwie. Also du kannst dann, da hast du plötzlich einen Huhn, das geht dem Elefant bis zum Knie und genau. Irgendwie ist genauso groß wie ein Schaf und du denkst, was soll das denn alles? Das gibt es ja dann in den Dreijährigen oder jetzt mit 3 Jahren, okay, war sie oft genug im Zoo, hat sie eine Vorstellung davon, aber als sie so 1,5 war oder so, wo sie diesen ganzen Kram bekommen hat und da waren halt gewisse Tiere dabei, die sie noch nicht live gesehen hatte, weil es gibt halt im Frankfurter Zoo keinen Elefanten, der ist dann irgendwie kleiner als die Giraffe. Ja, okay, das
nicht
stimmt,
mehr.
Aber er ist dann irgendwie genauso groß wie ein Pferd. Das stimmt halt nicht. Und irgendwie so.
Das war beim Lucius auch, kann ich mich noch erinnern, war er sehr erschrocken, als er zum ersten Mal ein Pferd in Natura gesehen hat. Und es war auch kein großes Pferd, es war auch ein Pony. Das war ihm nicht klar, wie groß diese Tiere sind. Also er dachte halt, es ist so wie eine Katze etwa. Weil es halt in so Kinderbüchern auch oft nicht so klar dargestellt wird, wie groß so ein Tier ist. Ne?
Ja.
Und mit Schleichtieren kann einem das auch passieren, ja.
Ja. Und ich meine, deren ganzer Point ist ja irgendwie so, du hast da so ein Tier und das ist irgendwie möglichst authentisch nachgebildet.
Was auch, die sind auch gut gemacht, also das
sieht toll aus, ja, auf jeden Fall.
Aber du hast recht, das mich groß nervt, tatsächlich.
Ja. Also gerade bei sowas wie einem Huhn. Das dann irgendwie so groß ist wie ein Wildschwein oder so. Das ist dann schon irgendwie seltsam.
Ja, und wo
Thema Wildschwein, ich war gestern.
Oh, ja? Entschuldigung.
Nee, mach
wo ich super störend finde, ist bei Tieren, die ausgestorben sind. Also, es gibt ja unheimlich viele Dinosaurier von Schleich, wo man eben nicht in einem Zoo schauen kann, wie groß das Tier wirklich ist. Und wo man dann auch als Eltern nicht so genau weiß, so, wie ist denn das jetzt hier mit den Größen vom Velociraptor zum Tyrannosaurus zum Stegosaurus oder Triceratops, genau, da schwimmt man dann selber, gell? Und ja. Blöd. Also, was wolltest du erzählen? Schwein?
Wildschwein. Ich war gestern mal mit meiner Tochter im Wildpark in Hanau und habe tatsächlich eine Begegnung mit einem Wildschwein, ich habe es auf Instagram, vielleicht hat es jemand gesehen, eine Bache, eine Wildschweinbache, hat dort 7 Frischlinge gehabt. Und hat dann, waren die so um sie rum und dann gab es irgendwie Zoff mit einem anderen Wildschwein und die haben sich da gegenseitig die Living Daylights rausgeprügelt, weil sie halt ihre Kinder bewacht hat. Und nachdem das andere Schwein abgezogen war, waren die Kinder dann so ein bisschen verwirrt, dann hat sie die alle wieder eingesammelt. Und dann hat sie sich bei Menschen würde man sagen zum Stillen, also zum Säugen hingelegt und legte sich wirklich 30 Zentimeter hinter den Zaun, unmittelbar vor uns. Und das ist schon irgendwie krass. Das habe ich noch nie aus der Nähe gesehen, so dass so ein Wildschwein seine 7 Frischlinge säugt und das unmittelbar vor uns, so wirklich so.
Dass das Wildschwein krass. So wenig Wert auf seine Privatsphäre legt.
Nee, dass das Wildschwein halt den Mensch, der da im Wildpark hinterm Zaun steht,
so ignoriert.
Der Zaun ist gerade der ist gerade mal so hoch wie meine Tochter, ja. Also der Zaun ist wirklich ein Witz. Es gibt ein Wildschweingehege, das hat so Doppelzäune. Der innere ist elektrisch und der äußere ist nur, um die Menschen davor zu bewahren, den Elektrozaun anzufassen. Und da, wenn du da zuerst vorbeiläufst, dann hast du das Gefühl, boah, das ist echt gefährlich und diese Schweine sind mit so einem Elektrozaun, das ist alles voll doppelt und so und wichtig und ganz gefährlich. Und dann läufst du zu diesem anderen Gehege, das gerade umgebaut wird und da ist an einer Stelle der Zaun komplett kaputt und da steht einfach nur so ein loser Bauzaun da so hingestellt. Ich mir auch denke, wenn da so ein 80-Kilo-Schwein dagegen rennt, dann fällt der einfach um. Und an manchen Stellen ist der Zaun so runtergetreten und ist nur noch 40 Zentimeter hoch. Und überhaupt ist es nur ein Zaun, so ein Gitterding ohne irgendwas Elektrisches. Und da sitzt dann so dieses Wildschwein einfach so einen Meter vor mir, legt es sich in so ein Erdloch. Wahrscheinlich
jetzt nach dem Sturm alles umgefallen.
Ich weiß es nicht. Das war noch vor dem Sturm. Ja, aber es war beeindruckend. Also die sind ja sehr, sehr knuffig, die Kleinen. Und mindestens so knuffig wie die Kleinen sind die Großen scary. Also
ich wollte gerade sagen, streicheln will man die trotzdem nicht.
Nee, nein, vor allen Dingen, wenn du vorher
gesehen hast. Könnte man Ärger bekommen.
Was die mit dem anderen Schwein gemacht hat, was ihren Jungen zu nahe gekommen ist. Dann möchtest du da nicht auch nur einen Finger zu weit reinreichen. Ja,
da werden die richtig böse, das ist krass.
Ja, aber gleichzeitig mit diesem, da werden die richtig böse, legt die sich dann halt so unmittelbar in die Nähe von uns Menschen. Wir waren halt irgendwie vier Leute. Gut, der eine ist sehr, sehr klein und ihr wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber wir waren immerhin noch drei Personen, die man deutlich wahrnehmen kann. Und die steht einen Meter vor uns und denkt sich, hier wäre doch ein guter Ort, mal meine Kinder zu und mich völlig schutzlos auf die Seite zu schmeißen. So, das war irgendwie
naja, war gut, eine Erfahrung. Die wird so lange noch den Zaun und die Menschen dahinter erlebt haben. Weiß, von da droht keine Gefahr.
Ja, wahrscheinlich. Aber diese Gehege in diesem Wildpark sind ja, die kannst du ja in Hektar messen. Also die hätte problemlos einfach 100 Meter weiter irgendwas finden können, wo sie niemand sehen kann. Weder Menschen noch andere Schweine. Also es ist, diese Gehege sind riesig in diesem Park. Und insofern schon irgendwie erstaunlich, dass sie sich genau da vorne bei den Menschen so einen Platz am Zaun aussucht. Aber war mal eine Erfahrung. Dadurch habe ich ein Video von säugenden Wildschweinen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal selber filme.
Ja. Ziemlich cool, ja.
Kann ich empfehlen. Christoph, wir waren noch mal zusammen da in dem Park, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, ich glaube.
Ja, richtig. Da kamst du mit dem Elektroauto, ja.
Mhm. Ja, richtig, genau. Und wir haben es jetzt neulich mal versucht, am Wochenende dahin zu fahren. Und da war halt einfach, da war Eskalation Parkplatz schon. Also was ich nicht wusste, es gibt noch einen Overflow-Parkplatz zu diesem, wo wir damals schon keinen Parkplatz gekriegt haben. Ich glaube, wir haben die Story auch hier erzählt mit diesem, wo ich dann noch einen Zettel dran hatte, weil ich so rowdyhaft geparkt
habe. Ja, genau. Oder angepöbelt wurdest.
Genau, es gibt noch einen anderen Parkplatz, wenn der voll ist.
Danke, dass mein Kind nicht ordentlich aussteigen konnte.
Genau.
Irgendwie sowas.
Und dieser andere Parkplatz war auch komplett voll und da sind wir dann einfach wieder unverrichtete Dinge weggefahren, weil das wollten wir uns coronamäßig nicht antun, da in dem Park halt einfach uns tot treten zu lassen. Und dann haben wir es jetzt unter der Woche nochmal gemacht und das ist tatsächlich vielleicht eine Empfehlung. Also wenn irgendjemand hier in der Rhein-Main-Region mal Tiere sehen will und der Frankfurter Zoo aus Corona-Fallzahlensteigerungsgründen vielleicht jetzt gerade nicht die beste Option ist, weil da auch viele Gebäude sind und weil es auch relativ eng ist, der Wildpark Hanau unter der Woche, da
Steinauheim ist das, glaube ich, gell?
Bist du Steinheim? Steinauheim? Ich bin nicht sicher. Ja, irgend sowas. Einfach Alte Fasanerie heißt der. Wenn man ihn googelt, dann findet man ihn sofort. Alte Fasanerie.
Gibt leider die dunklen Wölfe gibt es nicht mehr, gell? Gibt es noch die hellen Wölfe?
Doch. Es gibt die europäische Wölfe, es gibt den Polarwolf und es gibt
ich dachte, ein Wolf.
Der dritte heißt, weiß ich nicht, aber der sieht aus wie ein Schäferhund, so. Der hat so bräunlich graues Fell. Gibt's schon.
Wahrscheinlich sind es Schäferhunde, die sagen nur das Fell. Naja, egal.
Das ist auch so, das geht mir gestern durch den Kopf gegangen, als wir da waren. Wenn du so einen Wolf siehst, dann triggert das in meinem Kopf der sieht ja halt aus wie ein Schäferhund. Und dann siehst du den und dann macht dein Gehirn erstmal so Zuschreibungen, Schäferhund. Und gleichzeitig schwingt dein Intellekt im Hintergrund mit und sagt dir, diese Zuschreibungen, die du gerade machst, die sind alle falsch. Und dann fängt...
Ja, die jaulen fängt, ja dann auch fängt, immer so was gar nicht irgendwie...
Fantasie an irgendwie macht, dann fängt die Fantasie an und macht... Dann fängt die Fantasie an und macht neue Zuschreibungen so. Okay, alles, was ich ihm jetzt zuschreibe, aufgrund der Tatsache, dass er mich an einen Schäferhund erinnert, ist mit Sicherheit falsch. Er ist mit Sicherheit krass badass im Vergleich zu einem Schäferhund. Und dann fange ich an, ihn wahrscheinlich in die andere Richtung zu überhöhen.
Ja, genau.
Viel gefährlicher zu machen, als er ist.
Völlig.
Und dann stehe ich da vor diesem Gehege und weiß nicht, was ich von diesem Tier halten soll. Das ist dann immer das Ergebnis. Ja. Aber ich bin von einem Uhu angefaucht worden. Die sind auch sehr beeindruckend. Und der mochte das gar nicht, dass ich so nah an ihm dran war. Und dann hat er so ein Zischen von sich gegeben. Das war... Ich bin noch nie von einem Uhu beleidigt worden, aber gestern schon.
Ja, ich meine, mit diesen Uhus und Eulen, das, was man da ja immer so ein bisschen übersieht oder ignoriert, oder, die haben halt, dadurch, dass die so einen großen Kopf und so große Augen haben, haben die halt so dieses Kindchenschema. Und deswegen nimmt man halt nicht wahr, dass das halt einfach ganz normale Greifvögel sind, wie ein Adler, ein Falke, ein Sperber, ein Geier auch, gell? Das ist so, die gehören halt zu denen mit dazu. Und aber als das sieht man die halt nicht, sondern das sind halt diese knuddeligen auf dem Astsitztiere. Ja, nee. Das sind halt echt, die sind halt wirklich badass, gell?
Die also, sind echt böse.
Ja, wobei, wenn du auf Instagram so Owl Daily Fun oder so folgst,
ja, Auftritt,
dann sind die auch ja. verdammt süß. ja. Ich habe hier bei mir, wo ich hier wohne, draußen im Baum, sitzen im Moment Waldohr, jetzt Waldohr bin ich überfragt, Waldohrkauz oder sowas, Waldohreule, irgend sowas.
Waldohreule.
Wir haben dieses, ja. Wir haben
Waldkauz gibt's auch.
Ich glaube Waldohreule. Gegoogelt und diesen Ruf, also wir haben lange gesucht, bis wir das gefunden haben und mittlerweile wissen wir es halt sicher anhand des Rufs, wenn man das googelt. Die Jungen haben so einen präzisen Schrei drauf, wenn sie da, weil die auch noch, wenn sie relativ schon jugendlich sind, noch von ihren Eltern ernährt werden oder zumindest miternährt werden und dann sitzen sie im Baum und machen immer so einen Schrei. Ich kann ihn jetzt nicht nachmachen, aber es ist so irgendwie so in die Richtung so so in die Richtung so. Und,
sehr gut.
Der Ornithologen-Podcast.
Sehr schön. Ja. Und dann sitzen die da in diesem Baum und schreien so und irgendwie soll das halt dazu führen, dass Mama vorbeikommt und mal irgendwie eine Maus vorbeibringt oder sowas. Und die sitzen bei mir offensichtlich mehrere in den Bäumen, die unmittelbar am nächsten am Haus dran stehen. Und jetzt hatten wir ja die vergangenen Nächte so 35 Grad Tage und dann so 28 Grad Nächte. Und das heißt, du hast dann irgendwann im Fernsehen, wenn du dann hier Terminator gucken willst oder sowas, dann hast du so heiß in der Bude, machst alle Fenster auf und sitzt auf dem Sofa und dann
eine Eule
brüllt.
Durch.
Nee, das zum Glück noch nicht. Aber brüllt dieses halt. Viech. Ja, genau, akustisch. Und die schreien dann so im, ich würde sagen, 20-Sekunden-Takt, 15 Sekunden, irgendwie sowas. Schön. Und es ist echt laut. Und du hast das Gefühl, das sitzt wahrscheinlich auf meinem Fensterbrett. Du guckst dann raus, hältst mal den Kopf raus, dass deine eigene Schallortung ein bisschen besser funktioniert. Und dann merkst du, nee, okay, das sitzt da unten links im Baum. Aber es hört sich so an, als ob es direkt in mein Wohnzimmer brüllt, was es faktisch auch macht. Und dann brauchst du Kopfhörer, weil da kannst du keinen Film gucken.
Außer
du machst Fenster zu. Aber dann.
Ich bin mal von der Waldohreule bekackt worden.
Manchmal sieht man sie fliegen bei uns. Das sieht auch sehr beeindruckend aus.
Die scheinen nämlich häufiger in Frankfurt zu sein. Bei meinen Großeltern, als ich noch bei meinen Großeltern gewohnt habe in Eschersheim, also da, wo jetzt die Claudia wohnt, in dem Haus, da steht eine große Birke vor dem Haus. Und da saßen auch in einem Jahr Waldohreulen drin. Und die haben mich beim Heckeschneiden, die darunter, direkt darunter war, haben sie mir auf den Arm gekackt.
Ja. Schön.
Nehme ich immer noch
ein bisschen. Ist immer besser als Taube. Das erzählt sich viel besser, wenn du sagst, ich bin heute von einer Eule angekackt worden. Dann sagen alle Leute, oh, eine Eule. Bei einer Taube sagen alle, oh, angekackt. Also, ist schon.
Jetzt wurde ich von der Schwalbe angekackt. Wir standen vor dem Kuhstall, überlegten gerade, ob wir reingehen sollen. Und in dem Moment flog eine Schwalbe aus dem Kuhstall durch das Tor heraus und hat mich dann wirklich wie wie in so einem D-Day-Film, so diese Spitfires oder so, im Tiefflug ja, angekackt.
Hat noch einen ausgeklingt, ja.
Ja, genau, ja.
Sehr gut.
Fand ich auch schön. Wir sind da nicht reingegangen.
Aber Schwalbe
wenn da so viele Schwalben drin sind, muss nicht sein. Ich möchte da nicht voll gekackt werden.
Also die Schwalben sind so Tiere, die in meiner Kindheit sehr viel vorkommen. Ich war sehr viel so an der an der Ostsee. Und da waren immer irgendwie Schwalben und Schwalbennester unter den Dachkanten von den Häusern und so. Ich bin da nie angekackt worden. Da hast du echt Pech gehabt.
Tja, scheint so. Oder Glück. Was denn? Vielleicht kriegst du ja Glück.
Große Zielschwalbe.
Ja.
Jetzt hätte auch die Rosa getroffen werden können, die saß auf meinen Schultern. Aber nee, die Schwalbe hat mich angekackt.
Ja, Vorsatz im Zweifelsfall.
Ja, ich weiß auch, wer es verdient hat. So, damit kommen wir jetzt raus aus dieser.
Kommen?
Weiß ich auch nicht, über alles Mögliche. Über Wildschweine im Zweifel. Also, sneakpot.de für eure Tiergeschichten und ansonsten für alles andere, was wir in der Sendung besprochen haben. Wie immer, wir danken fürs Zuhören. Nächste Woche geht's um Filme, die wir vorhin besprochen haben, die ich nicht mehr erinnere. Aber
sehr gut. Ich glaube,
das war irgendwas mit Action. Das liegt daran, dass ich auch einen zweiten Martini noch gemacht habe und diesmal hat es mich umgefällt. Also morgen wird es, das mit der Arbeit wird schwierig. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Das hört ihr in der nächsten Sendung. Das wäre dann die 6:43 gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wir werden zurück sein.